Nun, ihr Lieben, lasst uns gemeinsam aufschlagen, Philipper 4 und Vers 6 und 7 dient uns heute als Predigttext. Wir kennen diesen Text wahrscheinlich auswendig und da heute der letzte Sonntag des Jahres ist, möchte ich mit uns gerade über diese wunderbare Herausforderung, ihr Lieben, es ist ein Befehl, der uns von Gott hier gegeben wird. Diesen Befehl müssen wir Folge leisten. Bevor ich den Text lese, möchte ich kurz als Einleitung manches sagen, was uns in diesen Text hineinbringen soll. Heute ist, wie gesagt, der letzte Sonntag des Jahres. Ich weiß nicht, wie ihr fühlt, aber gerade in dieser Zeit, die letzten paar Tage, die letzte Woche, wenn vor dem neuen Jahr, ich werde so ein bisschen nostalgisch. Geht euch auch so? Man denkt ein bisschen nach über das vergangene Jahr, die schönen Begegnungen, die schönen Höhepunkte des Lebens oder vielleicht auch Tiefpunkte, ja, die wir hatten. Ich hatte keine Tiefpunkte, ich hatte nur schöne Begegnungen mit der Familie, schöne Zeit gehabt, mit Menschen, die ich neu kennengelernt habe. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Denke gern zurück an die schönen, an den schönen Sommer. Wir haben doch einen herrlichen Sommer gehabt, ihr Lieben. Und an all diese Dinge, die das letzte Jahr gekrönt haben. Und ja, man schaut zurück, überlegt sich und denkt, oh, ich kann nur dankbar sein für all das, was ich erlebt habe, was passiert ist in unserem Leben, im Leben der Familie. Aber man hat auch manche Herausforderungen gehabt. Im Moment werden wir ja, ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten liest, aber da kommt manches so durch die Nachrichten, dass zum Beispiel, was mich sehr erstaunt hat, dass Gold- und Silberpreise sehr hoch gehen. Ja? Und so wie ich das verstehe, ist das gar nicht gut für den Normalsterblichen, für uns, weil der Dollar wird entwertet. Was auch immer, wir lesen von Kriegen. Um wie viele Kriege wisst ihr? Mindestens 2, aber wir haben 50. Im Moment, habt ihr das gewusst? 50 Kriege in der Welt. Und es scheint, dass nur einen Krieg bald nur gibt, den in Ukraine, aber es gibt bei weitem mehr. Und die Wirtschaftslage hier in Kanada, man hört eigentlich nicht allzu viel, oder vielleicht kriege ich das nicht mit, aber das sieht gar nicht so rosig aus. Ja, die Wirtschaftsexperten sagen, es ist so schlecht gewesen in diesem Jahr wie vor 3 Jahren, als wir im Covid gesteckt haben. Naja, okay. Und die Medien und die Banken sagen, wir sind besser dran, als wir es dachten. Ich weiß auch nicht, was das meint, aber es hört sich trotzdem nicht gut an, auch wenn man versucht, das so ein bisschen ins Positive zu drehen. Und ich habe mal nachgeguckt, heutzutage kann man ja alles nachgucken, das ist interessant. Ich bin in den Computer reingegangen und habe geguckt, wo Kanada sich befindet unter den Industrieländern in der Weltrangliste. Ja, es gibt, und dann habe ich eine Liste gefunden, vielleicht gibt es andere, ich weiß nicht, aber diese habe ich gefunden, da waren 16 Länder aufgelistet und ich habe nach Kanada geguckt, oh, Platz 11 von 16, das ist ziemlich unten. Unter Kanada ist Deutschland auf Platz 12. Und Deutschland ist seit 3 Jahren in Rezession und Rezession ist kein gutes Wort. Ja, aber irgendwie kommt das in unseren Medien nicht so durch. Alles scheint so rosig zu sein. Sowieso, Kelowna ist ein ganz anderer. Es ist wie eine Seifenblase. Kommt euch das nicht auch so vor? Wir werden bewahrt. Wir werden vor Erdbeben bewahrt. Wir werden bewahrt vor Überflutung. Ja? Und dann auch wirtschaftlich. Ich rede mit Leuten, mit Anatol, ich rede mit Jupp, Andreas, mit den Enz-Brüdern, die sagen, die haben genug Arbeit. Ja? Und das ist schön. Aber ja, wirtschaftlich gesehen, anscheinend sieht das für Kanada nicht so gut aus. Und dann lesen wir natürlich auch von den Christenverfolgungen. In Sudan, in Iran, in Nigerien, da werden die Christen abgeschlachtet und so weiter und so weiter. Und dann habt ihr auch persönlich Herausforderungen. Manche von euch haben gesundheitlich an manchem zu knacken. Ja, bei manchen ist es die Sorge um die Familie, um die Angehörigen. So, da gibt es immer irgendetwas, worüber man sich Sorgen machen kann, oder? Und ich bin so ein Mensch. Ich sage immer, ich bin ein Realist, aber meine Frau würde sagen, du bist ein Pessimist. Ich mache mir schnell Sorgen. Ich mache mir sehr schnell Sorgen. Wenn irgendwas nicht richtig ist, ich mache mir Sorgen. Und dass sich Sorgen machen, ihr Lieben, das ist natürlich für einen natürlichen Menschen. Aber wenn wir die Bibel aufschlagen, ja, dann werden wir schnell entdecken, dass das Sorgen für einen Menschen, der eine neue Natur hat, das heißt wiedergeboren ist, eigentlich nicht gut ist, sich nicht gehört. Und selbst Jesus, was heißt selbst Jesus? Jesus sagt in Matthäus 6, 27, wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Und dann sagt Jesus, darum sollt ihr nicht sorgen. Darum sollt ihr nicht sorgen. Und er spricht zu seinen Menschen, nicht zu den Menschen allgemein, sondern zu seinen Nachfolgern. Und wir haben auch diesen Befehl eben, wie gesagt, in Philipper 4, und ich möchte das mit uns lesen, und dann darüber nachdenken, was uns hier gesagt wird, und das soll uns an diesem letzten Sonntag als Ermutigung dienen, hineingehend in das neue Jahr. Philipper 4, 6 bis 7 wird gesagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Ich lese es noch einmal. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christo Jesu. Wie gesagt, ich bin ein Sorgenmacher und das ist ein Text, den ich extra auch gewählt habe, damit ich ermutigt werde, ja, mich nicht zu sorgen, sondern nicht als ein Sorgenloser zu leben, sondern als ein solcher, der ganz genau weiß, dass Gott alles in seiner Hand hat. Aber schaut einmal in den Text, und das finde ich wunderbar. Diese Verse 6 und 7 haben eine wunderbare Einteilung. Zunächst einmal haben wir den Befehl, der sehr klar ist. Also es ist nicht ein guter Vorschlag. Ihr könnt mal oder ihr braucht mal euch nicht zu sorgen, sondern es ist ein Befehl Gottes an uns, sorget euch um nichts. Und dann wird uns von dem Worte Gottes, werden uns zwei praktische Hinweise gegeben, wie dieser Befehl ausgeführt werden soll. Und dann haben wir natürlich auch eine gewaltige Verheißung. So, wir haben Befehl, wir haben zwei praktische Hinweise, wie das geht, und wir haben eine gewaltige Verheißung. Das Wort Gottes sagt uns, seid um nichts besorgt. Nun, ihr Lieben, ich sage das immer und immer wieder. Es spielt eine große Rolle, wer was sagt. Wenn ich euch sagen würde, sorgt euch nicht, dann würdet ihr denken, Ed, wer bist du, mir so etwas zu sagen? Was weißt du schon von meinem Leben? Ich weiß gar nichts oder nicht allzu viel. Aber ich bin es ja nicht, der euch das sagt. Wer sagt euch das? Sorgt euch um nichts. Es ist Gott selbst. Es ist Gott selbst. Und auf der anderen Seite verstehen wir auch, dass wenn hier vom Sorgen gesprochen wird, hier ist nicht die Fürsorge gemeint für irgendetwas, sondern es geht um das sich Zersorgen. Ist das überhaupt ein Wort? Zersorgen? Dass man sich zu viel Sorgen macht. So viel Sorgen macht, dass es einen fast lähmt. Ja? Nun, und der Befehl Gottes an sich ist ja nicht schwer zu verstehen an dieser Stelle. Womit wir natürlich Probleme haben als Menschen, ist dieses kleine Wörtchen nichts. Sorgt euch um nichts. Und wir sagen, wirklich? Wirklich? Wie soll das dann gehen? Und ihr Lieben, wenn das Wort sagt, sorgt euch um nichts, was ist ausgenommen? Nichts ist ausgenommen. So, das heißt, selbst wenn wir persönliche Probleme haben, gesundheitliche Schwierigkeiten haben, das ist, wie wir diesen begegnen müssen. Einfach vertrauend, dass Gott keine Fehler macht. Wir sollen uns keine Sorge darum machen. Ihr Lieben, ich sage euch das, weil das Wort Gottes es sagt. Lebe ich es aus? Ich habe meine Schwierigkeiten damit. Ich bin ein schwacher Mensch. Aber ich möchte geistlich reif werden, um so leben zu können. So, wir sehen also, es gibt keine Ausnahmesituation für uns, in der wir uns sorgen können. Das Wort Gottes sagt, sorgt euch um nichts. Und es geht hier tatsächlich um das sich zersorgen. Und das Wort Gottes sagt, wisst ihr, wenn ihr das tut, wenn ihr euch trotzdem, dass Gott euch das sagt, wenn Jesus sagt, sorgt euch nicht, ja, und wird uns trotzdem aber sorgen, dann sind wir ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Das ist einfach zu verstehen. Und ungehorsam zu sein, ist immer nicht gut. Es ist Sünde. So, die Frage ist also nicht, ob es uns erlaubt ist, hier und da uns ein wenig zu sorgen, vielleicht in Ausnahmezuständen unseres Lebens. Die Frage ist, wie sieht solch ein Leben aus? Wie kann man praktisch als Christ ohne solch ein sich ängstliches Sorgen überhaupt leben? Nun, wie gesagt, das ist normal für einen normalen Menschen, für einen natürlichen Menschen, ja, dass er sich sorgt. Man schaut um sich herum, Not, Krankheit, Naturkatastrophen, Krieg, Streit, Korruption und. Man muss sich sorgen. Ja, aber das ist natürlich für einen natürlichen Menschen. Wir sind Himmelsbürger. Wir haben eine neue Natur. Und für uns sollte es eigentlich unnatürlich sein. Dass sich zersorgen, entspricht nicht der neuen Natur des Wiedergeborenen. So, der Befehl ist also, dass Gott sagt uns ganz klar, seid um nichts besorgt. Und nun aber wird der Apostel Paulus praktisch, er schreibt, wie das geht, dass man aufhört, sich zu sorgen. Er schreibt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. So, hier haben wir zwei praktische Hinweise in diesem Text, die uns ganz klar sagen, was die Sorge zerstören wird. Das erste ist Gebet mit Flehen. Das heißt, man betet nicht nur, Vater, segne diese Speise uns zu, wie sagt man das? Ja, uns Kraft und dir zum Preis. Und dann geht man weiter. Dabei hat man etwas anderes gedacht. Das Gebet im Flehen meint, man ist mit seinem Inneren, mit seinem ganzen Wesen und Herzen dabei beim Gebet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so. Ich bete und spreche das aus, was ich sonst auch immer sage, oft in denselben Worten und denke an etwas anderes. Multitasking nennt man das. Und das ist nicht gut, sondern wenn ich doch bete als ein Kind Gottes, verstehe ich doch, dass ich vor meinem himmlischen Vater stehe. Und dann muss ich das, was ich sage, auch meinen. Und mich auf das konzentrieren, was ich sage. So, Gebet mit Flehen meint also, es ist nicht nur ein Gebet, das einfach so ausgesprochen wird, weil es Tradition ist, weil wir es auswendig kennen, sondern weil es uns wirklich an die Nieren geht. Weil wir sind mit ganzem Wesen dabei. Und dann, das zweite ist die Danksagung. Wenn ich Autos repariere, ja, hier und da tue ich das noch ganz gerne, dann habe ich es gerne, wenn ich die Teile anfasse, dass die sauber sind. Ja. Und früher habe ich das so gemacht, dass ich die Teile dann sauber gemacht habe mit Benzin und einen Lappen, den ich gebraucht habe, bis ich dann festgestellt habe, es gibt eigentlich Mittel, die man extra dazu nehmen kann. Und eins dieser Dinge, die man dazu nehmen kann, ist Brake Cleaner. Wie heißt Brake Cleaner auf Deutsch?
Bremsenreiniger.
Bremsenreiniger, gibt es sowas?
Ja, ja.
Ich habe das nie kennengelernt. Jemand hat mir das gezeigt und ich dachte, das ist wunderbar. Ja, man sprüht drauf und dann geht das Fett ab und das Öl, dann wischt man das ein bisschen mit dem Lappen ab und dann stinkt nicht so nach Benzin. Fantastisch. Ja, und so ähnlich ist das mit dem sich zersorgen. Man geht es an mit Gebet. Man geht es an mit Danksagung. Und Gebet und Danksagung, wir sind wie so ein Brake Cleaner, ja, das die Sorge dann zerstört. So, worauf macht uns das Wort Gottes an dieser Stelle dann aufmerksam, wenn es von Gebet und Danksagung spricht? Und ich denke, wir verstehen das. Erstens, wenn wir nicht beten, wir werden sorgen. Wenn ein Christ kein aufrichtiges, geordnetes Gebetsleben hat, kann er gar nicht anders, als sich zu sorgen. Und ich möchte aber, dass wir an dieser Stelle den Kern des Problems erkennen. Warum beten wir manchmal so automatisch oder warum beten wir überhaupt nicht? Und ich denke, das liegt einfach darin, dass wir in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus nicht wachsen, sondern dass wir irgendwo stehen geblieben sind. Es gibt ein Lied, das heißt, mehr lieben möchte ich dich, mehr lieben Heiland dich. Und das muss das Anliegen unseres Herzens sein, wenn wir als Christen in dieser Welt leben. Mehr lieben möchte ich dich, heute mehr als gestern, morgen mehr als heute. Wir müssen in der persönlichen Beziehung mit unserem Heiland wachsen. Und dann werden wir auch beten, weil wir durch das Gebet dann Gemeinschaft mit unserem Herrn haben, den wir doch lieben. Das ist das Erste, ja, oder das ist das Wichtigste, das Grundlegendste können wir sagen, und das ist die persönliche Beziehung zu Jesus, die uns dazu ermahnt und ermutigt, im Gebet zu verbleiben. Wir wollen Gemeinschaft mit ihm haben. Und wie gesagt, dieses Gebetsleben ist dann nicht nur einfach so ein Daherreden, sondern es ist etwas, was uns wirklich auch betrifft, was uns mitnimmt im Gebet. Und dass wir das nicht vorspielen, sondern dass es aufrichtig ist, echt ist. Wie macht man das? Das müsst ihr selber herausfinden. Und ich muss das auch für mich selber herausfinden. Es ist einfach. Es ist einfach, einfach ein Gebet zu sprechen, was man auswendig kann. Oder wobei man einfach die Worte sagt, weil man diese Worte kennt, weil man dieses Gebet schon in seinem Kopf irgendwie auswendig kennt. Ja. Aber es ist nicht so einfach, wirklich aufrichtig zu beten. Auf die Knie zu gehen, zu sagen, Herr Jesus, im Grunde genommen habe ich nichts zu sagen, aber ich will dich preisen. Ich will dich loben. Und ihr Lieben, schaut euch mal einmal euch um, wie die anderen leben, wie ihr lebt, was euer Leben ausmacht. Haben wir nicht genug, um Gott danken zu können? Zum Beispiel heute. Ihr seid gekommen, die meisten von euch, mit einem eigenen Auto, das wahrscheinlich schon bezahlt ist, oder? Ich will es nicht wissen, ob es bezahlt ist oder nicht. Viele in der Welt, die können sich nicht mal ein Fahrrad leisten. Ja, und ich habe zu Hause mindestens 2 Autos stehen, die mir gehören oder die uns gehören. Jedes Kind hat noch ein Auto, denkt man, wo gibt's sowas? Ist gewaltig. Ja. Letztes Jahr war ich im Krankenhaus gewesen, nur um Besuche zu machen dort. Ich war selber nicht im Krankenhaus gewesen. Ich habe nicht einmal einen Doktor gesehen, nur über Telefon mit ihm gesprochen. Der hat sich angehört, was ich ihm zu sagen habe. Er sagte, ach, ist alles gut, du brauchst nicht zu kommen. Ich denke, haben wir letztes Jahr Bluttest gemacht, Karin? Nicht? Das war doch? Ach, die Zeit vergeht, ich vergesse das schon. Also wir haben genug zu danken, wir haben gerade auch im Gebet. Ihr Lieben, seid ihr heute gekommen hungrig zum Gottesdienst? Jeder hat wunderbar gefrühstückt, nehme ich an. Manche von euch essen vielleicht sogar gar nichts, weil man ja ein bisschen schlanker werden will. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe gut gefrühstückt. Mir hat das geschmeckt. Ist nicht selbstverständlich. Es war in einem warmen Raum, ja, das, die Küche war gewärmt, das ist auch nicht selbstverständlich. Wie viele Menschen heute leben, ja, und die haben gar nichts. So, wir haben sehr viel Grund, Gott danken zu können. Und der Hinweis ist unmissverständlich hier, nur ein Christ, der ein Leben der Danksagung lebt, das heißt, in allem dankbar ist, ist ein solcher Mensch, der sich nicht zersorgen wird. Und hier müssen wir aufpassen, wir danken nicht für alles, aber wir danken in allem. So, wir danken nicht für die Krankheit, die kommt und die uns ganz schön durcheinander bringt, sondern wir können aber auch in dieser Krankheit Gott danken. Und da beweist sich wirklich auch, wie fest wir im Glauben sind. Weil auch diese Krankheit, die kommt, im Grunde genommen nicht einfach so kommt, sondern weil Gott es zulässt. Ich habe eine sehr interessante Geschichte gelesen von einem Mönch mit dem Namen Johannes Tauler. 1340 hat er gelebt, also noch vor der Reformation. Er war ein Sohn eines sehr reichen Bürgers in Straßburg und hat allem abgesagt, der Welt, dem Reichtum, und ist ein Mönch geworden. Und anscheinend auch ein sehr, sehr begabter Prediger, der sehr viel gepredigt hat, das Evangelium wirklich gepredigt hat, immer auf Jesus hingewiesen hat, ein Mönch, stellt euch vor. In Straßburg, in Köln hat er auch gepredigt und ich denke in der Schweiz war er auch gewesen, hat dort auch gedient. Man nannte ihn Meister Tauler, weil er so wortgewandt war. Und an einem Tag ging dieser Meister Tauler umher in der Stadt und er begegnete einem Bettler. Und dann begrüßte er diesen Bettler mit folgenden Worten. Er sagte, Gott gebe dir einen guten Morgen, Bruder. Oh, der Bettler antwortete, ich danke Gott, dass ich noch nie einen bösen Morgen hatte. Da war der Tauler natürlich erstaunt. Und er sagte weiter, naja, dann gebe dir Gott ein frohes Leben, mein Freund. Und der Bettler sagte, ich danke Gott, dass ich nie unzufrieden gewesen bin. Und dann fragte Tauler ganz erstaunt, was meinst du? Nun sagte der Bettler, wenn alles in Ordnung ist, danke ich Gott. Wenn ich hungrig bin, danke ich Gott. Wenn ich nicht schlafen kann, danke ich Gott. Und weil Gottes Wille mein Wille ist und das, was ihm gefällt, ebenso auch mir gefällt, warum sollte ich da unglücklich sein, wenn ich es nicht bin? Und da war der Mönch Tauler ganz erstaunt und er fragte den Bettler, was für ein Mensch bist du, Bruder? Und der Bettler sagte, ich bin ein König. Er sagt, ein König? Ein König muss doch ein Königreich haben. Wo ist denn dein Reich? Und der Bettler antwortete, in meinem Herzen. Es ist in meinem Herzen. Ihr Lieben, und das ist es, was uns die Schrift deutlich macht, dass erst wenn wir das Christsein, wenn das Christsein für uns eine aufrichtige Angelegenheit des Herzens wird und nicht nur eine Tradition. Und ihr Lieben, Tradition ist sehr, sehr schön. Ich sage nichts gegen Tradition. Aber das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Das Christsein muss eine aufrichtige, innerliche Angelegenheit des Herzens sein. Und wenn es so ist, dann erst werden wir zu solchen Menschen, die sich nicht sorgen. Dann ist das Reich in unserem Herzen und nicht außerhalb. Dann suchen wir das Glück nicht in der Welt und denken, oh, wenn ich das und das kaufen kann, noch ein größeres Haus, noch ein größeres Auto. Oder was immer, dann werde ich glücklich. Nein, wir verstehen, wir sind glücklich, je näher wir zu Jesus sind, uns befinden. Wir sind glücklich in der Gegenwart unseres Herrn. Der große Prophet Jesaja sagte unter der Leitung des Geistes Gottes Folgendes. Er sagte, wer festen Herzens ist, den bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Jesaja 26, Vers 3. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Und genauso ein Mensch will ich sein. Und das ist genau auch die Antwort auf das Dilemma des sich Zersorgen. Ein festes Herz. Wer hat ein festes Herz? Der Prophet Jesaja sagt, derjenige, der sich auf Gott ganz verlässt. Und Jesus sagt in der Bergpredigt auch etwas sehr, sehr Bedeutendes. Und das ist dann der nächste Schritt. Jesus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles meint, das Lebensnotwendige und darüber hinaus zufallen. Wann hört man auf, als Mensch sich zu zersorgen und wird zufrieden? Wie wird man fest in seinem Herzen? Wie wird man geistlich stabil und standhaft dann, ihr Lieben, wenn wir aus der Sorge für uns selbst zum Trachten für das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes gelangen? Wenn diese Dinge, die Gerechtigkeit Gottes, das Reich Gottes, Jesus Christus, uns wichtiger sind als irgendetwas, was uns selbst betrifft. Und wie zeigen wir, dass wir für das Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes leben? Es zeigt sich in unserem Gebet, es zeigt sich in unserem Danksagen. Und dann kommen wir zu diesem wunderbaren Segen. Ja, Befehl, zwei praktische Hinweise, wie wir leben sollen als Christen, als Menschen, die zu Gott gehören in dieser Welt. Und dann haben wir diese wunderbare Verheißung. Es wird gesagt, und ich lese uns das einmal aus der neuen Genfer Übersetzung, es wird gesagt, dann wird der Frieden Gottes, also wenn diese Voraussetzung geschaffen ist, ja, dass wir flehen, dass wir Dank sagen, dass wir beten zu Gott, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich will uns auf etwas aufmerksam machen, was ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt. Schaut einmal, es geht hier um den Frieden Gottes. Es geht hier um den Frieden Gottes, der Friede Gottes. Ihr Lieben, die Rede ist eigentlich zu den Gläubigen. Dieser Befehl gilt den Gläubigen, dieser Segen gilt den Gläubigen. Wir haben doch schon den Frieden Gottes durch Jesus Christus. Von welchem Frieden ist hier eigentlich die Rede? Ich versuche das mal zu erklären, was hier eigentlich gemeint ist, wenn vom Frieden Gottes die Rede ist. Hier ist die Frage, schaut mal, was kann Gott wirklich beunruhigen? Kann es ihn beunruhigen, was im Moment in der Ukraine geschieht oder in Israel? Beunruhigt ihn das? Wird Gott beunruhigt sein, weil zum Beispiel in unserem Land die Regierung daran arbeitet, die Bibel als Hassliteratur zu erklären? Beunruhigt es Gott, dass Kanada an 11. Stelle der 16 Industriestaaten sich befindet? Ist Gott beunruhigt, weil Gold und Silber unkontrolliert im Wert steigen und unser Dollar an Wert verliert? Was kann Gott, unseren himmlischen Vater, wirklich beunruhigen? Und die Antwort ist gar nichts. Es gibt nichts, was Gott, unseren Vater, überraschen kann, noch beunruhigen kann. Und weil das so ist, hat Gott in sich selbst den perfekten Frieden. Und genau diesen vollkommenen Frieden Gottes verspricht er solchen, die seine Kinder sind und die in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben wollen. Die aus der Sorge für sich selbst Fürsorge haben für das Reich Gottes und für die Gerechtigkeit Gottes. Der perfekte Frieden in unseren Sinnen. Und wie gesagt, diese Verheißung Gottes, es ist ungewöhnlich, das ist erstaunlich, was hier gesagt wird. Wenn das Wort Gottes in dieser Weise uns so etwas Übernatürliches verspricht, den Frieden Gottes in unseren Sinnen, selbst angesichts der Kriege, selbst angesichts der persönlichen Herausforderungen, in denen wir stehen. Der Friede Gottes, derselbe Friede, den Gott, der Vater, in sich hat, weil er über allem souverän ist. Wenn die Bibel das verspricht, dass wir das haben können, dann verstehen wir, es ist möglich. in diesem Frieden auch zu leben. Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christus Jesus. Wann, können wir fragen, wird das sein? Wir gehen zurück, wir schauen uns an, was vorher gesagt, gesagt wird im Worte Gottes, und da geht es um das Gebet und Flehen, es geht um Danksagung. Das ist also die Voraussetzung. Das ist das, was wir tun müssen, um diesen himmlischen Frieden in unserem Herzen zu haben, mit diesem Frieden auch dann leben zu können. Ja? Und wie gesagt, das ist das gesunde Gebetsleben und die Danksagung in allen Dingen. Schaut einmal, was Jesus auch seinen Menschen verspricht, und wir finden das immer wieder in dem Worte Gottes, der Hinweis auf diesen außergewöhnlichen Frieden, in dem wir leben können. Jesus sagt, Johannes 14, 27, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. So dieser Friede, den Jesus verspricht, er sagt, das ist mein Friede. Das ist der Friede Gottes, ist derselbe Friede, über den wir gerade eben nachgedacht haben. Und weil Jesus diesen Frieden gibt, dann ist es etwas Übernatürliches. Wir können das selbst in uns nicht machen, sondern es ist ein Geschenk Gottes für solche Menschen, für seine Kinder, die im Gehorsam leben. Es ist etwas, was wir als Nachfolger Jesu haben können, weil uns das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit am Herzen liegt. Und nicht unser eigenes Reich. So, es ist gar nicht schwer, sich zu ängstlichen, sorgenbeladen zu sein angesichts all dessen, was in der Welt passiert, was in unserem Leben passiert. Aber genau das sollen wir nicht tun. Genau das sollen wir nicht tun, dem Worte Gottes nach. Das Wort Gottes sagt uns, befiehlt uns eigentlich, sorget nicht. Und ich schließe unsere Predigt mit einem Lied, das manche von euch vielleicht doch sehr gut kennen. Ich werde es nicht singen. Ich kann nicht so schön singen wie Anatoli, aber ich kann es vorlesen, die drei Strophen dieses Liedes. Das Lied, das ich jetzt vorlesen werde, wurde aus dem Englischen übersetzt. Im Englischen heißt das Lied oder der Hymn, Kirchenlied, Be Still My Soul. Und zwar von John Newton. John Newton hat das geschrieben seinerzeit. Es wurde übersetzt ins Deutsche. Die Übersetzung ist auch sehr, sehr gut. Und ich möchte diese drei Strophen uns vorlesen als einen Abschluss für diese Predigt und auch als eine Ermutigung für uns hineingehend in das neue Jahr. Es heißt, sei still, mein Herz, was immer dir geschieht. Trag mit Geduld des Lebens Kreuz und Leid. Gott ist dein Freund, der deine Drangsal sieht. Er bleibt dir treu im Wandel dieser Zeit. Sei still, mein Herz. Gott schenkt dir Himmelsruh und alle Not deckt seine Liebe zu. Sei still, mein Herz. Gott Vater führt's hinaus. Er hält dich fest, wie er's bisher getan. Sei nur getrost. Bau auf den Herrn dein Haus, und wirst du matt, du darfst zum Vater nahen. Sei still, mein Herz, es kann dir nur geschehen, was Gott der Herr zum Heil dir ausersehen. Sei still, mein Herz, bald kommt der Freudentag, der Heiland holt uns heim zur Herrlichkeit. Und alle Not, Enttäuschung, Furcht und Plag hat dann ein End für alle Ewigkeit. Sei still, mein Herz, und bete dankbar an, Herr, du mein Gott, dass ich dich fassen kann. Wunderbar. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen und möge Gott uns seine Gnade geben, dass wir in diesem neuen Jahr, das vor uns noch liegt, uns weniger sorgen, und mehr Gott danken in allem und im Gebet zu ihm nahen. Amen.